Hallo und guten Abend am ersten Dienstag im Monat zu Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Jens Kirsten. Heute zu Gast im Studio ist Silke Schneider. Buona noite, benvenuto Silke.
Buona noite, tutto bene?
Vamos mandar un salve para todos os prezadíssimos ouvintes de língua e orelha brasileira. No Portugal, com respeito, se fala de jeito bem diferente. Aber wir wollen natürlich Deutsch sprechen, Silke. Du hast Volkswirtschaft, Geografie und Romanistik in Tübingen und im Nordosten Brasiliens studiert, und zwar im Bundesstaat Pernambuco und genau genommen in dessen Hauptstadt Recife. Nach deinem Studium hat dein Interesse an Brasilien nicht nachgelassen und vor allem hast du die Verbindung nach Brasilien bis heute nicht abreißen lassen. Woher kam und kommt dein Interesse an Brasilien und der brasilianischen Kultur?
Ich habe ein Studium gesucht, wo nicht nur Wirtschaft ist, sondern ein bisschen mehr, und hatte immer so eine Fernsucht, also in die Ferne schweifen. Und habe dann überlegt, eigentlich wollte ich erst Chinesisch studieren, habe aber gemerkt, die Sprache überfordert mich und habe dann etwas Einfacheres gesucht, eine europäische Sprache, und deswegen Portugiesisch und Brasilien als Schwerpunkt. Also eigentlich die Sehnsucht nach der Ferne.
Ja, mir ging es ja mit Lateinamerikanistik auch ein bisschen Spanisch gemacht und dann meinen Schwerpunkt auf Portugiesisch gesetzt. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich will jetzt nicht so viel von mir erzählen, aber der Thüringer hat Schwierigkeiten, also ich als Thüringer habe Schwierigkeiten, das R zu rollen, was man im Spanischen unbedingt braucht. Und Guerra auf Portugiesisch, man merkt, das ist ganz kehlig und da hat man überhaupt keine Probleme. Man muss ja imitieren, wenn man die Sprache gut sprechen
will. Ja, das R, das kann ich bis heute nicht. Das ist also echt schrecklich. Also es gibt im Nordosten eine sehr schöne Stadt in der Nähe von Recife, wo einer der größten Volkskunstmärkte ist, Caruaru. Und das hat auch ein rollendes R, aber ich kann es nicht sprechen. Und die lachen sich immer halb schief, die Brasilianer. Ach, da kommt der Deutsche mit dem Sprachfehler, der kein R sprechen kann. Ne?
Aber überall sonst geht das ja mit dem R.
Ja, ja, sonst ist es okay, aber es gibt viele Wörter, wo doch ein rollendes R auch im Portugiesischen da ist. Ne?
Und wie hat es dich dann nach der Weitung deines Horizonts bis nach Brasilien und in den Nordosten, also Brasilien ist ja das größte Land auf der, ja wenigstens auf der
Südhalbkugel.
Auf der Südhalbkugel, ne, muss man schon sagen. Und in Recife leben immerhin 1,5 oder 1,6 Millionen Einwohner. Wie hat es sich dann in das kleinstädtische Weimar verschlagen? Was verbindet dich mit Weimar?
Also meine Familie kommt sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits aus Weimar. Wir haben immer jede Weihnachten, Ostern, Sommerferien immer hier in Weimar verbracht. Ich habe auch meinen Stammbaum zurückverfolgt von der Familie und bin dann bis zum Hofkutscher Johann Hecker und dessen Sohn Heinrich Hecker, der Kammerdiener bei Karl August war, zurückgekommen. Also ganz spannende Familiengeschichte. Aber Weimar war immer so mein Fixpunkt im Leben, meine Heimat. Ne?
Und diese Hecker sind nicht mit Jutta Hecker und Max Hecker verwandt, das ist eine andere Linie?
Vermutlich nicht, vielleicht über die Buddelstädte irgendwo, die haben beide Verwandtschaft in Buddelstädt, aber das konnte ich nicht nachweisen. Also da hören dann irgendwann die Kirchenbücher auf wegen 30-jährigen Krieg und kann schon sein, dass da irgendwo auch noch Verwandtschaft ist. Die kommen ja beide hier aus der Gegend, aber das ist eine andere Linie.
Ja, aber diese Linie von dir, die ist doch auch ganz spannend. Da könnten wir jetzt auch einen ganzen Abend drüber sprechen und würden uns dann sehr im höfischen Leben und in der Kultur des 18., 19. Jahrhunderts
bewegen. Ja, also zu dem Kammerdiener habe ich dann ein bisschen geforscht, zum 70-jährigen von meiner Mutter. Und das Spannende fand ich, was ein Kammerdiener damals verdient hat und auch welche Deputate er bekommen hat. Zum Beispiel pro Jahr 30 weimarische Eimer Bier. Ein weimarischer Eimer waren 71,71 Liter als Deputat. Oder Licht aus der Lichtkammer, Licht im Werte von, ich glaube, 40 Talern. Also Durchschnittslohn damals waren 100 Taler. Also die Deputate waren schon sehr wichtig.
Mhm. Da fällt mir jetzt noch ein kleiner Schwenk zu den anderen Hackers ein. Stichwort Villa Altenburg in Weimar. Da hat uns Professor Huschke mal das Schlafzimmer gezeigt von Liszt und der Gräfin von Sayn-Wittgenstein. Mhm. Und in ihrem Schlafzimmer war so eine kleine Nische, aber mitten gehörte zum Raum und dort schlief der Kammerdiener. Mhm. Mit im Schlafzimmer. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
Also hier in Weimar konnte ich es für Heinrich Hecker nur fürs römische Haus nachweisen oder rausfinden. Da ist, wenn man vorne im römischen Haus reingeht, geht eine kleine Treppe hoch, ganz steil, ist eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Und da oben war die Kammerdienerstube, praktisch ohne Licht. Also da geht von dem Fenster nur ganz kleine Bresche unten lang. Lichtlos, also eigentlich schrecklich. Und der musste wahrscheinlich dann, wenn er der Karl August gerufen hat, mit seiner Lampe runter. Und hat dann auch eine, nicht nur Tran bekommen, sondern Baumöl. Also hatte wahrscheinlich dann, wenn er einen Fürsten besucht, musste das Baumöldämpchen anzünden, damit es nicht so stank nach, nach Tran und tierischen Fetten. Mhm. Hm. Naja, also, ich sehe mir das jetzt schon greifen ab.
Nein, das ist ja, so eine Sendung lebt ja auch von Abschweifungen. Du hast dann 1999 das Kloßmuseum in Heichelheim aufgebaut und es für 10 Jahre bis 2009 geleitet. Und in mehreren Büchern aus deiner Hand kann man sich davon überzeugen, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema der Kartoffel und dem Kartoffelanbau beschäftigt hast, vermutlich weit mehr, als es deine Arbeit dort in Heichelheim erfordert hätte. Hatte das auch was mit deiner Affinität zu Südamerika, zu Brasilien zu tun?
Also eine Ausstellung auf jeden Fall, das war deutsch-peruanische Kartoffelfreundschaft. Da haben wir die Heimat der Kartoffel Peru, Südamerika, gefeiert. War auch der peruanische Botschafter, Kaufmann Deuk hier. Und der war ganz begeistert, was wir zur Kartoffel, wie wir die gewürdigt haben hier. Hatten dann auch historische Kartoffelsorten aus Peru da. Hatten Chuño, das ist eine gefriergetrocknete Kartoffel, gerichtet dort. Also das war eine ganz, ganz tolle Sache, hat richtig Spaß gemacht. Und in dem Zusammenhang ist Weimar auch wieder ganz bedeutend. Die erste Zeitschrift Südamerikas, der Mercurio Peruano, wurde von Humboldt nach Europa gebracht und Friedrich Justin Bertuch vom Landesindustriekommissar hat irgendwie davon erfahren, hat sich die von Humboldt schicken lassen und hat die dann 1808 hier veröffentlicht. Und da haben wir auch Briefwechsel Humboldt-Bertuch transkribiert für die Ausstellung. Also man sieht, auch damals haben die Berühmten von damals sich mit der Kartoffel sehr intensiv beschäftigt.
Das war ja auch ein spannendes Thema. Also erstmal war es natürlich fremd und dann, dass da ein ganz neues Nahrungsmittel entstand sozusagen oder entdeckt wurde, sich verbreitete. Und das war natürlich erstmal das Exotische. Und dann ging es über in den normalen Gebrauch sozusagen. Und das war ein langer Prozess.
Also in Thüringen selber war es noch viel essentieller. Es gab eine kleine Eiszeit. Und danach gab es eine Missernte nach der anderen. Getreide wuchs nicht mehr. Und hätten die Kartoffel nicht eingeführt, deswegen war gerade Vogtland, Thüringer Wald die ersten, die die Kartoffel angebaut haben als Nahrungspflanze, wären diese Gegenden heute völlig entvölkert. Da gäbe es keine Menschen, die wären alle verhungert oder ausgewandert oder was dann auch immer. Also für Thüringen ganz wichtig, wir wären heute sonst noch bevölkerungsärmer als Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel.
Dann hast du dich sehr intensiv mit Goethe und Brasilien beschäftigt und 2008 das Buch Goethes Reise nach Brasilien veröffentlicht, das nicht nur in Weimar und Deutschland Beachtung fand, sondern auch in Brasilien. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich gerne einen zeitlichen Sprung machen und mit dir über deinen Aufsatz Weimar-Brasilien sprechen, der 2016 in der Zeitschrift Topicos erschienen ist.
Topicos ist von der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft. Nur kurz, 2018 hätte die brasilianische Edition erscheinen sollen in Brasilien. Das hat sich jetzt knapp 4 Jahre verzögert und kommt dieses Jahr erst raus. Wegen der Regierungswechsel in Brasilien war dann dieses Kulturförderungsgesetz, mit dem dieses Buch in Brasilien gefördert wurde, war nicht mehr erlaubt. Also
du hast einen Aufsatz geschrieben, Weimar, Brasilien in der Zeitschrift Topicos. Und der ist unglaublich aufschlussreich für mich gewesen. Also du hast in der Kürze von 2 A4 Seiten zahlreiche Publikationen über Brasilien erwähnt, die alle in Weimar gedruckt wurden. Was waren das für Bücher und woher kam nach deinem Wissen dieses Interesse an dem Land im 18. Jahrhundert?
Also ich hole mal ein bisschen aus. Als ich in Brasilien war, habe ich mein Faible für Reiseliteratur sozusagen entdeckt und habe dann angefangen, Reiseliteratur aus dem 19. Jahrhundert vor allem zu sammeln zu Brasilien. Und in dieser Reiseliteratur taucht dann immer Weimar und Goethe auf plötzlich. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein? Und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wie kann das sein, dass Weimar so wichtig war? Und habe dann angefangen, praktisch von Weimar aus Brasilien neu zu erforschen. Und meine These sozusagen ist, dass Karl August, als dann die Leopoldine, die Prinzessin von Österreich, den brasilianischen Prinzen geheiratet hat, wollte er einen Forscher mitschicken. Hat sich da einen schon ausgesucht, den Herrn Thienemann. Und da aber Weimar zu Preußen gehörte und Österreich ja eigentlich befeindet war mit Preußen, wurde das wahrscheinlich nicht erlaubt. Forschungsreisen waren damals politische Dinge. Und das Interesse war aber da und Karl August interessierte sich enorm dafür. Und hat sozusagen alles gefördert und auch große Ankäufe zu Brasilien gemacht. Und hat auch indirekt in Jena und Weimar Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen zu Brasilien in Auftrag gegeben. Da habe ich auch Schriftwechsel dazu gefunden. Und so hat dann Bertuch, zum Beispiel Lindley, Langsdorff, viele Sachen, Koster, zum ersten Mal hier im Landesindustrie kommt, war die deutsche Übersetzung von den englischen Büchern, englischen Reisebeschreibungen veröffentlicht. Und als findiger Mensch hat er auch dann viele andere Erstveröffentlichungen zu deutschen Reisenden, die dort waren, wie zum Beispiel der Vater der Geologie von Brasilien, Baron von Eschwege, wurde zuerst hier in Weimar veröffentlicht, 3 Bücher, Journal der Reisen Teil 1, Teil 2 und dann Geognostisches Gemälde. Er hat auch das größte Werk überhaupt vom Maximilian Wied zu Neuwied, ein anderer Prinz, der nach Brasilien gereist ist, veröffentlicht zu Brasilien, und zwar die Naturbeschreibungen. Das sind 3.500 Seiten plus Grandfolie, wunderschöne Kupfertafeln, handkoloriert, alle hier in Weimar rausgegeben. Also die Schönheit dieser Werke, die hier rauskamen, ist unglaublich. Und im Zusammenhang mit einer Ausstellung im Stadtmuseum habe ich dann das auch näher erforscht und habe das auch statistisch nach den Bibliografien, die es zur deutschsprachigen Literatur gibt, vom Martius-Stadis-Institut und Borber Moraes, rausgesucht nach Publikationsstandort. Und das Überraschende ist, von 1800 bis 1832 wurde in keiner deutschsprachigen oder keiner Stadt, die deutsche Literatur rausgab, mehr publiziert zu Brasilien als in Weimar. Also wir waren sozusagen Rezeptionshauptstadt der deutschsprachigen Welt zu Brasilien. Und das ist schon ganz, ganz enorm. Meine These ist, wegen Karl August und Goethes Interesse zu Brasilien und vor allem auch wegen dem findigen Bertuch, der natürlich dann auch viele Aufträge bekommen hat, dort zu publizieren. Also viele Zufälle, aber vor allem das große Interesse des Fürsten, der zwar niemand mitschicken durfte, aus politischen Gründen, aber dann eben immer Neuestes erfahren wollte und auch Übersetzungen wahrscheinlich unterstützt hat. Ne? Aber da könnte man noch viel forschen, also das Hauptstaatsarchiv, die politischen Schriften und so weiter und so fort von Karl August müssten da alle transkribiert werden und wahrscheinlich hat noch nie jemand reingeguckt. Also da ist noch viel Aufgabe, viel Arbeit davor.
Ja, ja, jetzt auch noch Weimar, Welthauptstadt der deutsch-brasilianischen Forschungen, zumindest im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert besser gesagt.
Genau, also
18 bis 1832.
1832, da waren die meisten Publikationen, danach wurde es dann Leipzig, Berlin, Wien und so weiter und so fort, also die großen Publikationsstandorte.
Aber sie waren da schon Vorreiter, weil in dieser Zeit, also du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte 2 Sätze sagen.
Also bis 1808 hat das kleine Portugal als Kolonialreich dieses mächtigen Brasiliens sozusagen versucht, alle fremden Mächte und alle Forschungsreisenden abzuhalten. Also Humboldt zum Beispiel durfte nicht nach Brasilien einreisen. Da wurde ihm gesagt, er wird festgenommen, wenn er die Grenze überschreitet. Und 1808 floh das Königshaus von Portugal nach Brasilien vor den Truppen Napoleons unter englischer Vorherrschaft. Und die Engländer haben diesen Schutz dieser Überfahrt nur gewährt mit der Öffnung der Häfen. Und erst 1808 war praktisch Brasilien für die Öffentlichkeit gewonnen. Und in der Folge kamen dann immer mehr Forschungsreisenden und erst Engländer hauptsächlich. Also diese Übersetzung Koster, Lindley in Weimar waren eben englische Reisende. Und später dann eben mit der Heirat der österreichischen Prinzessin 1817 und dem Prinzen kam dann das österreich-bayerische Interessengebiet und da wurden riesen Forschungsreisenden sozusagen heruntergeschickt. Und in Wien zum Beispiel dann, also hat man dann sogar 1821 bis 1838 ein brasilianisches Museum gehabt, wo die ganzen neuen Schätze aus Brasilien sozusagen dort ausgestellt wurden. Und Goethe schreibt dann zum Beispiel an den Direktor der naturwissenschaftlichen Sammlungen, er war ja auch Direktor der naturwissenschaftlichen Sammlungen, sondern an seinen Kollegen Karl Anton von Schreibers, wie gern wäre ich in Wien und würde die neu angekommenen Schätze aus Brasilien bewundern. Also diese Sehnsucht nach der Ferne war einfach da und das Interesse an diesen neuen Kenntnissen, also unglaublich.
Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek hat ja unglaublich viele Bücher auch in ihrem Bestand, also nicht nur im Thüringischen Hauptstaatsarchiv findet sich Schriftgut. Und da sind ja auch viele Bücher, die auf Englisch und auf Französisch sind, ne? Und also die, genau, die jetzt erstmal nicht auf Deutsch zur Verfügung standen. Aber vielleicht kommen wir dazu auch noch, wenn wir.
Also es gab ja eine Anschaffungspolitik sozusagen, und entweder auf Wunsch des Fürsten oder auf Empfehlung Goethes wurden dann Dinge bestellt, im Ausland auch, und da gab es bestimmte Interessengebiete. Und anhand des heutigen Bestandes kann man eben sehr schön nachweisen, dass das Interessengebiet Brasilien ganz groß geschrieben war. Also es gibt kaum eine Bibliothek, auch heute noch in Deutschland, die so viel Brasilien-Literatur hat wie die Anna-Amalia-Bibliothek. Also das ist einer der Beweise, die man finden kann, wie groß das Interesse beim Fürstenhaus und bei Goethe war zu dieser Literatur. Und oft hat man dann die Originale und hat dann die deutsche Übersetzung aus dem Hause Bertuch dazu noch. Also das ist ganz spannend. Also es wurden die Originale beschafft, die sind in der Anna-Amalia-Bibliothek noch da. Bertuch hat sie sich ausgeliehen, hat sie übersetzen lassen und dann kam die deutsche Ausgabe auch hier in Weimar raus. Und es gibt dort wunderschöne Werke, wie zum Beispiel einer der Brasilienreisenden, die Goethe auch persönlich in Marienbad dann getroffen hat, Emanuel Pohl, der hat ein botanisches Werk Flora Brasiliensis, Ikones, rausgegeben, also die Abbildungen der Flora Grand Folium, ledergebunden mit Goldbeschriftung, also echten Gold, und dann handkolorierte Tafeln, wunderschön, wunderschön. Keine Fotografie ist so schön wie diese Kupfertafeln. Und davon gibt es in Paris eins, in Wien und in Weimar. Ne? Also gab es eine Subskriptionsliste. Der Fürst von Weimar hat subskribiert. Und ansonsten eigentlich nur noch Könige und sonst was. Also höchst seltenes Werk, teures Werk und wurde angeschafft hier. Also das sind ja Investitionen, die mehrere Jahreslöhne von Normalverdienenden damals waren.
Das wäre ja eigentlich auch mal ein Thema für eine ganz große Ausstellung.
Auf jeden Fall. Also große Ausstellung, dieses Jahr ist ja 1822, 2022, 200 Jahre Unabhängigkeit Brasiliens. Und in Wien zum Beispiel, wo ja dann die anderen Schätze lagern, gibt es zurzeit 3 Brasilien-Ausstellungen wegen der Unabhängigkeit. Ich meine, da ist die Verbindung durch die Königshäuser noch größer, aber dort gibt es also 3 Ausstellungen zurzeit, eine auch in der Nationalbibliothek.
Und Weimar müsste ja, wie wir schon gehört haben, sein Licht da durchaus nicht unter den Scheffel stellen.
Genau, wobei die Anna-Amalia-Bibliothek ist also ganz fantastisch. 2018 hätte ja das Buch erscheinen sollen und 2019 wäre dann die Vorstellung hier in Weimar gewesen von der brasilianischen Edition, in der ganz viele originale Faksimili erscheinen werden aus der Anna-Amalia-Bibliothek. Also da bin ich schon ganz gespannt, wenn sie jetzt dann rauskommen sollte im August. Und da haben wir auch eine kleine Ausstellung gemacht, 2019, zu Brasilien. Durfte ich also mit betreuen und habe dann auch Vortrag gehalten. Und da hatten wir dann an dem Tag, wo der Vortrag war, genau die Werke ausgestellt, die Goethe an dem Tag gelesen hat, nachweislich. Also sowas kann man auch nur in Weimar machen.
Ja, ja.
Und da standen eben dann die Naturmerkwürdigkeiten von Anton von Schreibers aus Brasilien, waren dann ausgestellt zusammen mit Eschwege, also er hat mehrere Werke parallel konsultiert. Und da waren die Originale ausgestellt, natürlich nur kurze Zeit, wegen Lichtempfindlichkeit und so weiter und so fort. Und dann hatte ich vorne noch hängen eine Kopie, die ich mir aus Brasilien, das hat auch 4 Jahre gedauert, schicken habe lassen von Goethes Hängematte. Also Goethe hat eine brasilianische Hängematte, ist heute noch in der ethnografischen Sammlung im Goethe-Nationalmuseum. Riesenstück, 380 x 220.
Das ist so eine Netzhängematte.
Eine Netzhängematte aus Palmenfaser, Tucumã. Und wer eine Baumwollhängematte kaum 50 Jahre überleben wird, ist die 200 Jahre alt und die ist noch so stabil, also legt sich natürlich keiner mehr rein, dass man sich wahrscheinlich heute noch reinlegen könnte. Also so eine richtig resistente Palmenfaser. Es ist so erstaunlich, was sich alles erhält. In der naturwissenschaftlichen Sammlung gibt es auch Paranüsse, also diese Riesennüsse,
Die sind ja nicht so klein, das sind ja nur wie Orangenschnitzel sozusagen, die wir kennen, die Nüsse. Aber die
Genau.
eigentliche Nuss setzt sich aus
Ist
ganz vielen
richtig,
dieser
richtig
Abschnitte
groß.
zusammen.
Also heute gibt man hier öfters Pomelo zu kaufen, die sind noch etwas größer als der Pomelo und da sind dann diese kleinen Abschnitte drin, der Paranüsse, wie man bekommt. Und es sterben auch in Para mehr Leute an herunterfallende Paranüsse als an anderen Dingen. Also es ist eine ganz häufige Todesursache, weil die richtig ein paar Kilo wiegt und wenn die dann von 30 Meter Höhe runterfällt, dann ist das gar nicht so ungefährlich. Also aufpassen, wer mal nach Para geht, nicht unter den Paranussbaum. Wenn du also nach Belen gegangen wärst, ne, vielleicht wärst du erschlagen worden von der
Wenn
Paranuss.
ich mich recht entsinne, gibt es bei Claude Lévi-Strauss einen kleinen Abschnitt über das Sammeln von Paranüssen. Das
Ja,
ist
ja, ja, ja,
relativ
ja.
am Schluss von Traurige
Tropen,
Tropen.
traurig Tropen, ja.
Ne? Das ist ganz spannend, das ist auch sehr abenteuerlich. Das geht natürlich mit dem Einbaum, also mit dem Kanu. Fällt so ein bisschen raus aus
Ja,
dem
ja, ja.
Übrigen dieses Buches, wo es ja um ganz andere Dinge geht.
Aber wie gesagt, bei Goethe kann man heute noch die Paranüsse aus Brasilien, die er sich damals hat mitbringen lassen, müsste man auch erforschen, von wem hat er es genau bekommen. Also wir haben auch noch keinen Beleg gefunden, wo kamen die her. Also wer forschen will zu Brasilien und Weimar, gibt es noch ganz, ganz viele Dinge zu erforschen. Es gibt Topase aus Brasilien, wo man auch noch nicht, wahrscheinlich hat es von Schreibers bekommen, aber vielleicht auch von Pohl, vielleicht von Eschwege als Vater der Geologie. Es gibt ein Itacolumnit, das Muttergestein der Diamanten. Darüber wurde auch publiziert in Weimar dann. Von Baron von Eschwege ist dort. Also allein die geologischen Brasilianer im Goethe-Nationalmuseum zu erforschen, würde mehrere Doktorarbeiten für Geologen geben. Wo kommen die her? Wie kamen die her? Und so weiter. Also Wissenschaftsgeschichte. Also die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, das ist das Thema nun leicht angerissen. Und das sind zwischen 300 Quellennachweise Goethe, Brasilien. Also
Du hast auch einen Aufsatz geschrieben in Topicus über eines der schönsten Bücher, die dir gewissermaßen über den Weg gelaufen sind.
das ist von Wilhelm Piso. Das ist sozusagen einer der Reisenden gewesen. Es gab eine Zeit lang, wo Portugal zu Spanien gehörte. Und in dieser Zeit hat Holland sich mehrere Dinge angeeignet, die Portugal gehörten. Also Indonesien und Nordosten Brasilien war dann holländisch. Und der Moritz von Nassau, der deutsche Prinz, der in holländischen Diensten dann den Nordosten verwaltet hat, hat mehrere Forscher mitgenommen, Zeichner und dergleichen. Und eines dieser Bücher befindet sich dann auch in der Anna-Amalia-Bibliothek, ist leider verbrannt im Brand, hat sich aber dort befunden, ist auch ausgeliehen worden von Goethe. Und Wilhelm Piso war sozusagen der Vater der Tropenmedizin. Der hat also diesen Forschungsbereich Tropenmedizin sozusagen begründet. Und dieses wunderbare Werk über die Medizinalpflanzen von damals Indien, Utrusk, also Westindien, also damals war Brasilien noch Indien sozusagen, ne? Da sieht man der Weg nach Indien. Also das Brasilien gab es an diesem Begriff noch nicht. Es war in Westindien, aber es ging nur um Nordosten
Das
Brasiliens.
kam ja später noch, können wir gleich noch was
Genau,
dazu
no, no, no,
sagen,
no.
warum.
Und in dem Werk ist zum Beispiel dann auch eine Brechwurzel-Medizinpflanze erwähnt, über die Goethe dann später ganz viel schreibt und Dutzende von Briefen schreibt, weil Eschwege schreibt über die Pflanze, bildet aber eine falsch ab und er erkennt diesen wissenschaftlichen Fehler. Also das bewundere ich immer. In der damaligen Zeit, mit den damaligen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, sowas aufzufallen. Also ich weiß, dass der Fehler existiert. Aber ich könnte es heute noch nicht unterscheiden, die zwei Pflanzen, die da abgebildet sind. Er hat das rausbekommen, hat dann geschrieben an alle möglichen Fachleute in seinem Netzwerk. Ich habe es dann irgendwann mal ein Brasilien-Netzwerk genannt. Also Martius in München, Sternberg in Prag, Nees von Esenbeck in Bonn. Und da gibt es Briefwechsel zu dieser brasilianischen Brechwurzel. Und der Fürst wollte auch was zu Karl August zur Brechwurzel und hat ihn gefragt, weißt du jetzt schon, ob die gut ist oder gesund ist? Man suchte ja damals auch neue Heilmittel. Und
Das war da vermutlich das eigentliche Interesse.
genau.
Aber diese Korrespondenzen sind ja sowas wie Erratazettel zu dem Buch, wo es falsch
Genau,
ist,
genau,
ne?
genau. Noch, noch, noch,
Und
noch.
dass es die Fachwelt wusste,
Noch,
hier
noch.
übrigens aufgemerkt, dort an der Stelle,
Noch, noch, noch.
ist ein Fehler, ne?
Noch, noch, noch,
Ist
noch.
doch ganz toll, dass
Das.
man sich auch so interessiert, hat ja auch was mit Rezeption zu tun, ne?
Genau, und da sieht man eben also, das ist einer der vielen Beispiele, wo man das große Interesse Weimars sieht, Goethes und des Fürsten und auch der anderen und diese Netzwerke, die von Weimar aus gesponnen worden sind. Also das ist wirklich ganz toll. Und das kann man sich heute auch als Beispiel noch nehmen. Also Netzwerke zu bilden einfach.
Ne? Und dieses Buch, das ist verbrannt, wie wir vorhin schon gehört haben, gab es solche Bücher nur in kleiner Auflage, in kleinster Auflage, aber du erwähnst, dass es dort ein Faksimile-Druck gibt, oder?
Genau, genau. Also es ist zum Jubiläum sozusagen von einem Nachfahren, Eike Piso, ist dieses tropenmedizinische Werk wieder aufgelegt worden. Dann gibt es jetzt als Faksimile-Druck auch für den Normalbürger erhältlich. Ne?
Und man kann es in der Anna-Amalia-Bibliothek
genau. Also damals einsehen. Wären das Jahresgehälter gewesen, um so ein handkoloriertes Ding, Buch zu erwerben. Ne? Und heute sind ja Bücher unglaublich günstig geworden, wenn man das mit den damaligen Verhältnissen vergleicht.
Also, ja, aber man kann es eben auch heute anschauen.
Genau, ne? Genau. Und ich glaube, die Anna-Amalia-Bibliothek hat sogar ein Original wieder erworben, sozusagen über die Herrenberger Bibliothek, blieb mir aber nicht hundertprozentig sicher. Einfach mal im Katalog
nachschauen. Das wäre ja dann eine Aufgabe für die Hörerinnen und Hörer, die könnten das ja bei Gelegenheit herausfinden. Die Wege in Weimar sind kurz.
Genau, also Anna-Amalia-Bibliothek kann ich sehr empfehlen. Inzwischen ist ja, kommt bald zum Abschluss ein dreijähriges Forschungsprojekt, wo man Goethes Bibliothek jetzt sozusagen erfasst hat und auch zu großen Teilen digitalisiert hat und was jetzt online abrufbar ist. Also wer sich diese Bücher online auch anschauen will, beim Original sollte man sie vielleicht nicht so oft zur Hand ziehen. Ist das jetzt derart gut und leicht möglich, kann ich nur empfehlen. Also ganz, ganz toll. Das ist auch in den letzten 4 Jahren passiert. Das ist also ein unglaublicher Fortschritt. Sozusagen eine Demokratisierung des Wissens aus Weimar für die Allgemeinheit der ganzen Welt sozusagen in den Weg geführt worden. Also ganz tolle Geschichte. Ähnlich übrigens auch im Goethe-Schiller-Archiv, wo inzwischen fast alle Tagebücher inzwischen digitalisiert sind, auch online verfügbar. Also ganz toll. Und man kann sich die Originale jetzt inzwischen anschauen. Also fantastische Initiative. Ich nenne das einfach Demokratisierung des Wissens. Ne? Also jeder hat es auf der ganzen Welt, ist es zugänglich. Also was Besseres gibt es eigentlich nicht. Also, ne?
Ja, und es gibt eben diese Schranken nicht mehr, wie nur der Fürst kann es kaufen und ein kleinster Kreis von Auserwählten
genau,
haben Zugang genau. zu diesem Wissen.
Also heute ist eher das Problem der Überflutung sozusagen. Ja.
Dass man es in der Vielzahl der vorhandenen Medien und, genau. nicht mehr findet, ganz klar. Deswegen machen wir so eine Sendung. Ja, aber nun auch zu deinem Buch. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Goethes Reisen nach Brasilien. Es ist bekannt, Goethe war physisch nie in Brasilien. Was macht denn aus deiner Sicht ihn zum Brasilienreisenden im Geiste? Und ja, über die Bedeutung hast du ja auch schon was gesagt. Also Brasilien war ein großer Punkt der Faszination oder ein Sehnsuchtsziel auch.
Ich will jetzt mal Goethe zitieren einfach.
Ja, zitiere mal.
Also Goethe war ja irgendwann auch mal etwas älter und Reisen in der damaligen Zeit war kein Vergnügen. Also erst mit den Kutschen, mit dem Holpern und so weiter und so fort, mit der Länge der Reisen. Eine Seereise, die Schiffe gingen auch öfters mal unter, also es war auch unter Umständen tödlich, war gefährlich. Und er schreibt dann, allerdings polnischen Besucher, mit Vergnügen sehe ich immer Ausländer bei mir, die mich besuchen wollen. Ihre Gesellschaft gibt gewissermaßen Ersatz für die Annehmlichkeiten einer Reise, die ich mir in meinem Alter nicht mehr erlauben kann. Indem ich mit ihnen spreche, reise ich auch, ohne den Aufenthaltsort zu wechseln. Also er hat das wirklich genutzt, die Besucher, die zu ihm kamen, sozusagen auszufragen und ist dann mit ihnen gereist. Und er reiste auch in Büchern. Er schreibt zum Beispiel zu den Palmen von Martius, anhand der obgedachten Schriften fühle ich mich in jenem fernen Kontinente, also Brasilien, gar anwesend und zu Hause. Also er hatte dieses Empathievermögen, sich wirklich heimisch zu fühlen und zu reisen im Geiste. Also einerseits durch Besucher und andererseits eben durch Bücher. Und das ist ja etwas, wo wir heute eigentlich uns auch zum Vorbild nehmen können, wenn es dann irgendwann immer schwerer wird oder jetzt in Corona-Zeiten unmöglich war, einfach mit Büchern zu reisen. Er hat dann zum Beispiel einen Stallmeister, der Pferde für den Kaiser von Brasilien gebracht hat, hier zu Besuch gehabt, den Herrn Kloss. Er hat eine Maria Kremheim, da hat schon wieder Kalkott, die Erzieherin der Leopoldine, war hier zu Besuch gehabt. Interessanterweise in der ganzen Rezeption zu Goethes Literatur falsch rezeptiert, Madame Vogel, Schottländerin, die Brasilien bereist hat. Madame Vogel war aber die Vogels von Dresden, die sie besucht hatten, die zusammen mit hier waren. bei der Mutter Vogel, die in Weimar gewohnt hat. Also, und da habe ich erst gesucht nach der Madame Vogel, bis ich rausgekriegt habe, dass Maria Graham, die berühmte Prinzenerzieherin von der Leopoldina, Prinzessinerzieherin, sozusagen diese Schottländerin war, die damals mit ihrem neuen Mann, dem Lord Calcott, Europa-Tour gemacht hat und eben auch Weimar besucht hat. Ne? Und Maria Grahams Reisebeschreibung zu Brasilien findet sich auch im englischen Original hier in der Anamale Bibliothek. Mhm. Also diese ganzen Werke und so weiter kann man eben heute sehr schön in Weimar immer noch nachvollziehen und kann dann sozusagen mit Goethes Reisen einheimisch werden und zum Brasilianer werden auch, wenn man möchte.
Das war für mich ja an deinem Buch Goethes Reise nach Brasilien das Faszinierende. Natürlich denkt man auf den ersten Blick erstmal, so ist ein bisschen verwirrend, aber das ist ja auch gut, wenn so ein Titel nicht alles schon verkündet, sondern neugierig macht und eine gewisse Irritation vielleicht auch gibt. Die ist ja nicht zu stark, man ahnt schon. Und dann beim Lesen habe ich, also wirklich, du beschreibst ja, wie viele Quellen es gegeben hat, was wir vorhin schon besprochen haben, dass es so viele Bücher gibt, die in Weimar gedruckt wurden über Brasilien. Und das ist ja also nicht nur eine vergnügliche und eine sehr anregende Lektüre, sondern ist ja auch eine verführende Lektüre, vielleicht das eine oder das andere mal zur Kenntnis zu nehmen. Und natürlich in deutscher Übersetzung, aber eben auch im Original. Und was ich auch interessant fand, dass es ja erstmal ein gewisses Problem für eine Reihe von Menschen bedeutete, diese Originale auf Englisch oder auf Französisch zu lesen. Es gab ja Lesezirkel, die dann auch intensiv über so ein Buch diskutiert haben, über mehrere Sitzungen. Goethe wurde dann quasi beauftragt oder ja, hat sich das vielleicht auch zu eigen gemacht, dass er Rezensionen in Auftrag gegeben hat von solchen Büchern auf Deutsch, dass man wusste, worum es in diesen Büchern geht, die noch nicht übersetzt waren, oder irre ich mich da jetzt?
Also es gab einen Literaturagenten, vielleicht meinst du das, den Herrn Hüttner in London, und der schickte sozusagen Rezensionen nach Weimar, und Goethe hat dann rausgesucht, was er haben möchte von diesen Büchern, und dann findet man eben diese Bücher nicht nur zu Brasilien, zu anderen Kontinenten, viel Reiseliteratur hier.
Beschränkt es sich nicht auf Brasilien.
Und das andere, was es in den Quellen herauskommt, dass er sozusagen für die Fürstinnen öfters als Unterhalter gedient hat. Er hat das und das Buch den Fürstinnen vorgestellt, zur Unterhaltung der Damen, der Fürstinnen einiges vorgetragen, zu Brasilien zum Beispiel. Also er hat was aufbereitet und hat dann die neuen Kenntnisse vorgetragen sozusagen.
Ja, aber es war ja durchaus ein Thema, was wirklich von Interesse war, bloß den Zugang zu finden. Also,
aber wie gesagt, Weimar hatte also Literaturagenten im Ausland beschäftigt, die also dann Vorauswahlen trafen, und die schickten Literaturlisten hierher, und Professor Gutke hat das sehr schön für Hüttnersche Berichte nachgelesen.
Der Trafenforscher, Carles Gutke.
Genau. Also da gibt es wunderbare Buch, Weimar, die große Öffnung in die Welt, wo er praktisch diese Hüttnerschen Berichte dann untersucht und guckt, was in diesen Büchern dann in Weimar bestellt worden, und hat halt nachgewiesen, dass das wirklich Weimars Öffnung in die Welt war. Anhand der Bücher haben die sich für die Welt geöffnet und die Welt nach Weimar geholt. Und dann auch von Weimar aus, also nicht nur mit Brasilien, diese Kenntnisse weitergeführt. Also die allgemeinen geografischen Ephemeriden bei Bertuch haben sehr viel, das war die erste geografische Zeitschrift in Deutschland, sozusagen rausgegeben, und die Bibliothek der Reisebeschreibungen auch bei Bertuch rausgekommen. Also das waren dann sozusagen Ergebnisse dieses Interesses Weimars Öffnung in die Welt. Ne? Also wunderschöner Titel eigentlich, ne?
Wir könnten jetzt sicher hier noch eine ganze Menge dazu sagen, aber die Sendezeit ist begrenzt. Und ich würde gern noch mit dir ein bisschen über deine Ausstellungen sprechen. Du hast eine Reihe von Ausstellungen im Stadtmuseum in Weimar kuratiert. Eine der erfolgreichsten des Museums, vielleicht neben den nackten Musen, die du nicht kuratiert hast. Wie mir Alf Rösner sagte, war mit 7000 Besuchern etwa die von dir kuratierte Ausstellung Weimars Stadtbild im Wandel mit Fotografien, die Wilhelm Eichhorn zwischen 1930 und 1945 in der Stadt aufnahm. Ich würde die Ausstellung, an die sich bestimmt viele erinnern, aus diesem Grund gern auslassen und lieber mit dir über die Ausstellung Dr. Ernst Feder, ein Journalistenleben zwischen Weimarer Republik, Exil und Goethe sprechen, die du im Jahr 2011 kuratiert hast. Was hat dich daran interessiert, einen der profiliertesten Journalisten der Weimarer Republik, der vor den Nationalsozialisten dann nach Brasilien floh, mit einer Ausstellung in Weimar zu ehren?
Also ich habe ein Faible für vergessene Persönlichkeiten und eine dieser Persönlichkeiten war eben Ernst Feder. Der war der Erste, der nach den Münchner Prozessen Fines Germane geschrieben hat, großen Artikel in der Berliner Zeitung, wo er für die Innenpolitik zuständig war und vor Hitler gewarnt hat, dass das Ende dieses Falschurteils, weil er war Jurist, sozusagen gewarnt hat. Und er war auch einer der Ersten, der dann schon 1933 gleich am Anfang nach Paris ins Exil gegangen ist und dann nach Brasilien. Und diesen zu erinnern, war sozusagen eine Möglichkeit. Und da das Stadtmuseum sich ja mit der Weimarer Republik und den Persönlichkeiten der Weimarer Republik war, war das eine schöne Gelegenheit, dort auszustellen. Es war auch der brasilianische Konsul da. Und bis heute kommen Anfragen zu dieser Ernst-Feder-Ausstellung. Das war bisher die erste und einzige Ausstellung zu Ernst-Feder, die es gab. Theodor Wolf ist unter den Journalisten bekannt. Gibt es den Theodor-Wolf-Preis bis heute. Und der zweite war so Ernst-Feder. Aber wie das so ist, die jüngste Ausstellung ist immer die schönste. Und das war jetzt letztes Jahr meine 40. Ausstellung als Kurator. 100 Jahre Strom und Modernität, die Stadtwerke Weimar in Weimar, zur Geschichte der Exilität in Weimar und der öffentlichen Stromversorgung. Also das ist sozusagen die letzte gewesen jetzt und meine 40. als Kurator.
Und also zu der Ernst-Feder-Ausstellung und auch zu 100 Jahren Elektrizität oder Strom und Elektrizität in Weimar gibt es keine Ausstellungsbegleitbücher?
Also zu Ernst-Feder gibt es keinen Katalog, leider, weil das Thema war zu exotisch eigentlich für einen Katalog. Zur Geschichte der Energie gibt es zweibändiges Werk vom Axel Steffek rausgegeben. Ja. Mhm. Und da ist also sehr, sehr umfangreich auf, ich glaube, insgesamt 800 Seiten das Thema Energie kurz angerissen.
Ja.
Also wirklich nur kurz angerissen, weil das ist ein Thema, was uns täglich angeht, ne, und aktuell hochaktuelles Thema ist, wo wir uns aber nicht bewusst machen, wie neu das Thema eigentlich ist. Also erst mit dem Ankauf des Elektrizitätswerks von Siemens durch die Stadt Weimar wurde dann Strom in Weimar langsam gebräuchlich. 1921, 22, also vor 100 Jahren, haben die Hotels hier in Weimar noch geworben, wie modern sie waren, elektrisches Licht. Modernste Ausstattung, elektrisches Licht. Das war also das Modernste vom Modernsten vor 100 Jahren. Und wir haben dann zum Beispiel noch von 1940 eine Stromrechnung. Da war der Monatsverbrauch in der Großmutterleite hier in Weimar, in einem privaten Haushalt, 2 Kilowattstunden pro Monat. Das heißt also, wurde nur zur Beleuchtung benutzt und der heutige Durchschnitt sind 200-300 Kilowattstunden pro Monat mindestens. Ne? Mhm. Also man sieht diese Entwicklung, die in den letzten 100 Jahren genommen hat und wie modern, wie bequem wir heute leben. Und die Ursprünge waren eben vor 100 Jahren in Weimar. Also das war mir nicht so bewusst, wie neu das Thema eigentlich ist. Und es ist also ein fantastisches Thema, mit dem ich mich immer noch beschäftige. Also ganz toll.
Naja, und wir haben ja mit Blick jetzt auch auf Mobilität, ne, alle sprechen heute von Elektroautos und Windenergie und so weiter, wo es ja auch um Strom geht. Wir hatten eine Straßenbahn in Weimar, da gibt es ja das Kapitel der Geschichte der Straßenbahn in Weimar und wir hatten später dann die O-Busse. Mhm. Also die, zur Straßenbahn kannst du vielleicht ja noch was sagen. Das verzahnt sich ja wieder mit dem Thema der Fotografien von Wilhelm Eichhorn.
Genau, also es geht, in Weimar gehört immer alles irgendwie ein bisschen zusammen. Ne? Nächstes Jahr haben wir ein großes Jubiläum, 125 Jahre E-Werk. Das LZ-Werk wurde von Siemens aufgebaut, im Public-Private Partnership, würde heute man sagen, ne, für die Stadt. Und da hat man zuerst den Strom versorgt und ein Jahr später, im Juni 1899, wurde dann die Straßenbahn in Betrieb genommen. Und das E-Werk hat man eben zur Versorgung mit Licht, also normalerweise Lichtstrom, und für die Straßenbahn sozusagen durchgesetzt. Ne. Und zusammen mit Malaga gab es dann sogar eine Aktiengesellschaft von Siemens, Weimar, Malaga und ein paar andere Elektrizitätswerke. Also wir gehörten dann sozusagen Siemens-mäßig mit Malaga zusammen. Also vielleicht mal eine Städtepartnerschaft Weimar, Malaga, elektrisch-historisch gesehen sozusagen möglich. Ne? Also das ist vor 125 Jahren gegründet worden und vor 102 Jahren inzwischen dann durch die Stadt anverkauft worden. Und die Stadtwerke, so wie sie heute existieren, existieren nur durch diesen Ankauf. Ansonsten wäre das vielleicht wie in anderen Städten gewesen, im Ruhrgebiet, wo dann irgendwo große Stromkonzerne es übernommen haben und die Stadtwerke auch vieles nicht finanzieren, weil kein Interesse da ist, wie zum Beispiel das Schwimmbad. Also da gibt es große Städte in Nordrhein-Westfalen, die haben kein Schwimmbad mehr, weil die Stadt kann es sich nicht leisten und es gibt keine eigenen Stadtwerke. Also es ist ganz wichtig, dass wir da sozusagen einen Standpunkt haben. Und der ist vor 102 Jahren hier in Weimar sozusagen dann entschieden worden. Von einem anderen unbekannten Menschen, Wilhelm Engelking, wer kennt den? Kein Mensch, das war der Vater der Stadtwerke, der dann sozusagen den Ankauf durchgesetzt hat. Nächstes Jahr ist noch ein anderes stromtechnisches Jubiläum in der Kraner Straße 47. Vor 100 Jahren wurde das Thüringwerk gegründet und die Zentrale war dann von 28 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hier im Haus vom Thüringwerk, also komplett Thüringwerk. Und dort wurde die moderne Stromgeschichte begonnen, der Einführung von Überlandleitungen, Hochspannungsleitungen, Stromverbund, also das, was wir heute haben, das hat vor 100 Jahren hier Eingang gefunden auf eine Idee von Miller, der das Deutsche Museum in München gegründet hat. Und der es umgesetzt hat, war der Ingenieur Herbert Güser. Ganz wichtiger Mann. Ohne den gäbe es die Saaletalsperren nicht. Ohne den gäbe es die Hoher Wartestausee nicht. Ohne den gäbe es keine Hochspannungsleitungen nicht. Ohne den gäbe es nicht ein Thüringer Unternehmen, TEAG, was viele Steuergelder nach Thüringen schafft, stromtechnisch gesehen. Also vor 100 Jahren hat das in der Hauptstadt Thürings, Weimar, den Anfang genommen, nächstes Jahr auch. Also ganz große Jubiläum. Und wir hätten heute eine ganz andere Verfassung hier und ganz andere wirtschaftliche Verhältnisse und würden wirtschaftlich nicht so gut dastehen, wie Thüringen dasteht, wenn nicht damals diese Entscheidungen so getroffen worden sind. Also dass sowas, was vor 100 Jahren war, bis heute wichtig ist fürs tägliche Leben, ist eigentlich eine hochspannende Sache, wo sich keiner bewusst ist, ne? Also wo man viel mehr sozusagen auch nachforschen könnte und bewusst machen könnte.
Und wir hatten ja dann später, also die Straßenbahn wurde abgeschafft, war das im Zuge dieses Baus
das,
vom Gauforum?
Also das Gauforum genau wurde gebaut und der Eichhorn hat sozusagen das fotografiert. Der war Postbeamter gewesen und das war ja damals auch teilweise geheim und durfte nicht einfach so fotografieren. Der ist morgens immer rumgegangen und hat dann den Bau des Gauforums und die letzten Straßenbahnfahrten und solche Sachen fotografiert und aufgenommen. Und da hat man ja das Asbachtal zugeschüttet und es gab mit der Straßenbahn einen Viadukt, der über das Asbach drüber führte, eine Brücke. Das war ein richtiges Tal, wurde komplett zugeschüttet, um da das Gauforum hinzubauen. Und der Schlussstein des Viaduktes ist heute noch im Landesverwaltungsamt sichtbar. Also da kann man noch reinschauen und im zweiten Innenhof links, auf der linken Seite, also gegenüber vom Bauhausmuseum, dieses Gebäude, da ist heute noch der Schlussstein sichtbar von diesem Viadukt. Und dann hat man überlegt, baut man jetzt neue Straßenbahnlinien? Und dann kam damals die Entscheidung, nein, wir schaffen die Straßenbahn ab, wir setzen auf O-Busse.
Also, das wäre ja noch ein anderes
Kapitel. Nein, das wäre das nächste Kapitel. Also auch hochspannend und ja.
Das lassen wir vielleicht weg, damit wir noch ein paar Sätze über Fritz Müller sagen können. Hm. Fritz Müller, wer ist das, werden die meisten fragen, wenn man sie nach ihm fragte. Ein Thüringer, der nach Brasilien auswanderte, kann man sagen. Weshalb kennt ihn in Brasilien fast jeder und warum in Thüringen fast keiner?
Fritz Müller, vielleicht nochmal, wie kam ich auf Fritz Müller? Mein brasilianischer Verleger hat ein Buch zu Fritz Müller rausgebracht. Ein Buch, Historia Natural de Sonhos, Naturgeschichte der Träume, wo er praktisch Gedichte von Fritz Müller für seine Kinder auf Deutsch verfasst hat. Und das sind Gedichte zur Natur. Und Fritz Müller war einer der Naturforscher, Fürst der Natur, Beobachter, hat ihn Darwin genannt, der sozusagen viele Dinge, die Darwin dann später dargestellt hat, in Brasilien original beobachtet hat und beschrieben hat. Und in Darwins Vererbungslehre sind mehrere, 80 Seiten Fritz Müller Zitate von Briefen von Fritz Müller. Also ganz wichtige Persönlichkeit. Und in Santa Catarina, wo er dann ausgewandert ist, aus Not und politischen Gründen hier aus Deutschland ausgewandert, 48, Revolution in der Folge, gab für ihn keine Anstellung hier und dergleichen. Also die Deutschen sind immer ausgewandert, weil hier immer alle arm waren und es ging allen schlecht und so weiter. Ne? Und geboren wurde er vor 200 Jahren in Windischholzhausen bei Erfurt. Da gibt es einen kleinen Gedenkstein. Er ist dann nach Santa Verina. Dort gibt es ein Riesendenkmal. Es gibt ein Fritz-Müller-Museum. Es gibt einen Fritz-Müller-Umweltpreis. Und zu seinem 200. Geburtstage sozusagen hat man jetzt dort insgesamt 4 Ausstellungen. Das ist eins von den neuen Büchern, die rauskommt. Ein
Diese
Buch
Historia Natural
de Sonius, genau. Und ein anderes Buch ist ein wissenschaftliches Buch, 900 Seiten lang. Also unglaublich. Der Bundesrat von Brasilien, also Senado Federal, hat jetzt in einer Festsitzung Fritz Müllers gedacht. Also ich sage immer, dass der berühmteste Thüringer in Brasilien ist Fritz Müller. Und selbst wenn man in Erfurt die Bürger fragt, kennt ihr Fritz Müller, werden nur die Naturwissenschaftler vielleicht schon mal was von ihm gehört haben. Wobei, jeder lernt den in der Schule. Ich glaube, Biologie, 4. oder 5. Klasse. Müllersche Mimikrie. Das ist, wenn ein harmloses Tier sich so färbt wie diese Fliege, die wie eine Wespe aussieht. Also wie ein gefährliches Tier, wenn es nicht gefressen wird. Das ist die Müllersche Mimikrie. Hat er entdeckt. Ne? Lernt jeder im Schulunterricht. Aber dass es ein Thüringer ist, weiß keiner noch sozusagen. Und ja, das ist also der Fritz Müller. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Kinderbuch hier auch irgendwann in Thüringen dann erscheinen würde. Ein Werbe sozusagen mit dafür, um vielleicht dann in den Kindergärten mal ein bisschen was über diesen berühmten Thüringer Fritz Müller zu erfahren. Und das sind Kindergedichte, also sehr schön auch für Kindergärten oder dergleichen dann, wo man dann zu bestimmten Tieren, Ameisen oder Leuchtkäfer oder dergleichen, brasilianisch-deutsche Gedichte sozusagen lesen kann.
Und es wäre, ohne dass wir das mit Goethe oder dass ich das mit Goethe auf eine Stufe stellen will, aber es wäre doch auch eine schöne Geste, die Welt wieder nach Thüringen zurückzuholen.
Genau, ne? Genau. Die große Öffnung Thürings in die Welt sozusagen. Und die brasilianische Ausgabe von Goethes Reise nach Brasilien wird ja am 31. August Lançamento, also vorgestellt werden, in Blumenau. Und in Blumenau gibt es dieses Fritz-Müller-Museum. Und es gibt noch ein weiteres Museum mit einer anderen Thüringerin, Thüringer Familie, das Haas Memorial Funeraria, also praktisch ein Museum der Bestattungskultur. Das war eine Bürgerin aus Oberweimar, die ausgewandert ist aus Armut und dann mit ihrem Ehemann zusammen die ersten großen Grabsteinproduktionsfirma dort gegründet hat und heute immer noch existiert, die Familie Haas. Und die haben dort auch ein weiteres Museum. Also in Blumenau gibt es praktisch 2 Museen, die Thüringer gewidmet sind, dem Fritz Müller und der Familie Haas aus Oberweimar. Und ich weiß nicht, wer das in Thüringen weiß, dass es 2 Museen dort im fernen Santa Catarina gibt, die Thüringern gewidmet sind. Also das ist eine ganz tolle, tolle Geschichte. Und sie ist umso schöner, als 2016 der Bundesstaat Santa Catarina zusammen mit dem Bundesland Thüringen ein sozusagen wie Städtepartnerschaft, eine Länderpartnerschaft begründet und unterschrieben hat mit vielen Universitätspartnerschaften. Und das wäre vielleicht so ein Anlass auch, das mit kulturellem Leben zu erfüllen, diese Partnerschaft der Bundesländer. Also das wäre so mein Anliegen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Silke, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch.
Vielen Dank, Jens.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Jens Kirsten und Silke Schneider.
Ad der prossima.